In den Versen 28 und 29 spricht Paulus davon, wie er dient. Den wir verkünden, und wir könnten sagen, weit und breit, die Saat von seiner Botschaft ausstreuen, wobei wir jeden Menschen mahnen, das heißt erinnern, und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, damit wir jeden Menschen darstellen als Vollendeten. Wollen wir rechte Seelsorger sein, dann müssen und das Dritte erreichen, dann werden wir die ersten zwei auch beachten müssen. Wobei beim ersten etwas vorausgesetzt wird, nämlich das Verkünden. Verkünden, das heißt, die Reihenfolge ist so: Verkünden, erinnern, lehren. Das sind die Elemente, die notwendig sind, damit man einen Menschen darstellen kann, als ans Ziel angekommen, das heißt als Vollendeten in Christus Jesus. Und nun zeigt Paulus an, wie das in seinem persönlichen Leben aussieht, wenn er so sich der Christusbotschaft widmet. Dahin ich auch arbeite. Arbeiten heißt, sich mühen oder abmühen, schwer arbeiten. Wobei ich ringe. Paulus setzt sich ein und arbeitet. Er sagt einmal den Philippern in Philipper 1, wenn es heißt, für mich im Fleisch zu bleiben, dann bedeutet es Frucht der Arbeit. Mit anderen Worten, zuerst Arbeit, dann Frucht. Oder, um uns selbst daran zu erinnern, was es heißt, wenn Gott uns Zeit gibt, im Leib zu leben, dann heißt das Arbeiten. Die Ruhe kann kommen. Die Ruhe kommt in der Ewigkeit. Wir werden ab und zu uns ausspannen müssen, aber wir müssen immer damit rechnen, wir sind vollzeitig Christen. Und auch in den Ruhepausen müssen wir wachsam sein und gleichsam arbeiten. Das heißt, im Fleisch zu leben wird ständige Arbeit bedeuten. Wohin oder dahin ich auch arbeite. Paulus hat sein Leben, sein ganzes Leben in den Dienst des Evangeliums gesetzt. Und in dieser Arbeit ringt er. Das heißt, er kennt die Spannung zwischen Gewissheit und Ungewissheit. Er ringt in der Hoffnung, es möge ihm Erfolg oder Gelingen beschieden sein, Menschen in Christus eines Tages darstellen zu dürfen. Dieses Ringen, dieses Wirken, ist nach dem Wirken Gottes, nach dem Wirken, das in mir wirkt, das heißt dem Wirken Gottes in ihm. Es halten sich in Gleichgewicht Ringen und Wirken. Er ringt, Gott wirkt, oder besser, Gott wirkt, und so kann er ringen. Denn er sagt, nach seinem Wirken, das in mir wirkt, in Kraft. Er hat die Absicht, das heißt, er stellt sich in den Dienst. Und wenn er sich zur Verfügung stellt, dann wirkt Gott in ihm in Kraft. Und dann kann er mit dieser Kraft ringen und wirken und arbeiten. Das heißt, wir arbeiten zusammen mit Gott in unserem Leben. Er wirkt in uns und wir dürfen nach seinem Wirken, nach dem Maß seines Wirkens in uns, tatsächlich seinen Willen tun. Ein wunderbares Wort, auf das man sich immer wieder berufen darf. Alle unsere Verantwortung darf mit seinem Wirken rechnen. Der Satz ist nicht zu Ende. Ich hatte schon angesagt, er geht weiter. Nach Vers 29 kommt ein Komma, nicht ein Punkt. Denn Vers 1 in Kapitel 2 beginnt, mit einem denn. Und das Wort denn muss immer klein geschrieben werden. Denn es ist die Fortsetzung eines Satzes. Denn ich will, dass ihr wisst und so weiter. Dennoch, trotz dessen, dass wir in Kapitel 2 die Fortsetzung des Satzes am Ende von Kapitel 1 haben, ist gedanklich hier ein neues Thema angeschnitten und es zeigt nur, wie fließend Paulus von einem Thema ins andere übergeht. Ich denke, wir dürfen dennoch mit der Kapiteleinteilung zufrieden sein und also Kapitel 1 als den ersten Teil betrachten und jetzt mit Kapitel 2 zum zweiten Teil des Kolosserbriefes kommen. In Kapitel 2 können wir folgendes Thema über den Text stellen. Die Sorge eines Seelsorgers. Ein Seelsorger ist jemand, der Sorge um Seelen trägt. Nicht nur jemand, mit dem man unter vier Augen spricht. Ein Seelsorger ist gleich Hirte. Jeder Hirte ist ein Seelsorger, denn er hat sich um die Seelen der Schafe, der geistlichen Schafe zu bemühen. In Kapitel 2 sehen wir, wie ein Seelsorger Sorge trägt um die Botschaft des Christus und um die Gemeinde, die von dieser Botschaft lebt. Dieses Kapitel kann in drei Teile aufgeteilt werden, ähnlich wie Kapitel 1 in drei Teile aufgeteilt wurde. Der erste Teil umfasst die Verse 1 bis 5. Hier spricht Paulus von seinem Ringen, das ihm oder das von seiner Sorge ausgeht. Seine Sorge führt zu einem Ringen um die Seelen derer, mit denen es hier zu tun hat. Im zweiten Teil ruft Paulus mehrere Male auf zur Treue. Er ruft auf zur Treue. Die Verse 6 bis 15. In den Versen 6 bis 15 ruft er auf zur Treue. Und im letzten Teil, ab Vers 16, warnt er vor falscher Abhängigkeit. Paulus warnt vor falscher Abhängigkeit, 16 bis 23. Widmen wir uns nun dem ersten Abschnitt. Wir machen es jetzt so, damit Sie besser mitkommen. Die Überschrift über Kapitel 2 nummerieren wir römisch 2. Den ersten Abschnitt kennzeichnen wir mit großem A, groß A, zu dem wir jetzt kommen. Groß A also, Paulus spricht von seinem Ringen für die Gläubigen und für die Wahrheit des Evangeliums, für die Christusbotschaft. Er spricht von seinem Ringen um zweierlei, Menschen und Botschaft. Er ringt um Gläubige, er ringt um die Christusbotschaft. Die zwei gehen Hand in Hand. Beide müssen hier also ins Blickfeld kommen. Nun Arabisch 1, wir teilen diese Verse wieder auf. Arabisch 1, das Anliegen des Apostels. Wenn er von seinem Ringen spricht, was ist denn sein Anliegen? Das Anliegen des Apostels in seinem Ringen. Und davon ist die Rede in Vers 1. Hierzu ist Folgendes zu sagen, oder wir lesen Vers 1. Ich will, dass ihr wisst, wie großes Ringen ich um euch habe und um die, die in Laodikea sind, und um alle, die mich von Angesicht im Fleisch nicht gesehen haben. Folgendes dürfen wir zu diesem Vers sagen. Klein a, es ist ihm, dem Paulus, dem Apostel, ein wichtiges Anliegen, wie großes Ringen. Wenn er von einem großen Ringen spricht, dann zeigt das an, wie wichtig ihm die Angelegenheit ist. Es handelt sich also um ein sehr wichtiges Anliegen. Klein b. Sein Anliegen gilt allen Gläubigen, denen in Kolosse, denen in Laodikea und anderen, die ihm eventuell nie begegnet waren. Sein Anliegen gilt allen Gläubigen. C, klein c. Es ist der Wunsch von Paulus, dass diese Menschen um sein Ringen wissen. Ich will, dass ihr wisst. Warum will er das? Weil er sie liebt. Und natürlich, weil es zu seiner Aufgabe gehört. Er will, dass sie wissen, weil er sie liebt, weil es zu seiner Aufgabe gehört und natürlich, weil die Sache so ernst ist, weil sie, nicht nur er, Verantwortung tragen. Deshalb sollen sie wissen, wie großes Ringen er um sie hat. Arabisch 2. In den Versen 2 bis 4, das ist der nächste kleinere Abschnitt, erfahren wir das Ziel des Apostels in seinem Ringen. Um was ringt er? Wohin geht es in seinem Ringen? Klein a. Wir haben hier ein positives Ziel. Und gleich werden wir auch ein negatives Ziel erfahren. Aber zunächst, klein a, das positive Ziel. Dieses haben wir in den Versen 2 und 3. Was ist dieses Ziel, das positive Ziel? Vers 2. Damit ihre Herzen aufgerichtet werden. Das Wort, das wir hier haben, das ich mit aufgerichtet übersetzt habe, ist das Wort, das im Neuen Testament wohl meistens in den meisten Übersetzungen mit ermahnen übersetzt wird. Es lautet Parakalein. Aber ermahnen ist nicht eine gute Übersetzung von diesem Wort. Warum nicht? Vielleicht ist es mal eine gute Übersetzung gewesen in alter Zeit. Aber das Wort ermahnen hat heute im deutschen Ohr einen Klang, bei dem ein negativer Klang mitschwingt. Hört man das Wort ermahnen, dann denkt man unwillkürlich, etwas Negatives ist geschehen. Jetzt wird man ermahnt, ja? Man bekommt Mahnbriefe und so weiter. Aber das ist nicht notwendigerweise der Fall mit diesem griechischen Wort. Das griechische Wort wird auch gebraucht von der Tätigkeit des Heiligen Geistes und von überhaupt umschreibt es vieles in der Tätigkeit in der Reich Gottes Arbeit, besonders was die Verkündigung betrifft. Es kann mit Trösten übersetzt werden, in 2. Korinther 1. Es kann mit Trösten übersetzt werden in 1. Thessalonicher 4, Vers 18, glaube ich, ist es. So tröstet denn einander mit diesen Worten. Es kann übersetzt werden mit Aufrufen, auch dort in 1. Thessalonicher 4, 18, wenn er von der Entrückung gesprochen hat und vom Trost der Auferstehung und des Wiedersehens unserer gläubigen Lieben. Dann kann es heißen, so richt oder so ruft einander auf mit diesen Worten oder redet einander zu mit diesen Worten. Das kann da so verstanden werden.
Das Wort ist also ein sehr vielseitiges Wort. Im Grunde bedeutet es zurufen oder aufrufen. Kann ermahnen, enthalten, aber es ist verkehrt, es nur mit ermahnen zu übersetzen. Wir haben dieses Wort zum Beispiel in Epheser Kapitel 4, Vers 1, ich rufe euch auf, ein Leben zu führen oder zu wandeln und so weiter. Oder in Römer Kapitel 12, Vers 1, ich rufe euch auf, durch die Barmherzigkeiten Gottes, nicht ermahnen. Und hier haben wir es wieder, nicht als Aufruf, sondern als Aussage. Damit ihre Herzen, und jetzt kommt dieses Wort, wir könnten übersetzen, aufgerufen würden. Aber das ist hier wohl nicht ganz am Platz. Denn es geht nicht um Verkündigung nur, sondern es geht um Trösten, um Aufrichten. Und so könnte man übersetzen, trösten. Vielleicht hat auch der eine oder andere das in seiner Übersetzung, damit ihre Herzen getröstet würden. Ich finde aufrichten sehr gut. Und zwar von 2. Korinther 1 her. Ich denke, das ist der Sinn dort in 2. Korinther 1. Wenn dort von Trost gesprochen wird, dann von Aufrichten, so sagen wir das heute. Also, wenn das richtig ist, dann können wir so lesen. Ich will, dass ihr wisst, wie großes Ringen ich um euch habe und um die auch anderen Orten, damit ihre Herzen, eure und ihre Herzen, aufgerichtet werden. Das heißt, getröstet werden, Mut fassen. Wie soll dieses Ziel erreicht werden? Wie sollen die Herzen von Christen aufgerichtet werden? Falsche Lehre bewirkt Niedergeschlagenheit. Falsche Lehre deprimiert. Falsche Lehre setzt unter Druck. Das Evangelium ist ein Evangelium der Gnade und des Zuspruchs. Und deshalb richtet es auf. Es kann natürlich zur Niedergeschlagenheit führen, wenn zunächst an Sünde erinnert wird. Aber, wie Paulus das sagt, dann muss es mit der Zeit doch zur göttlichen Freude führen, wenn es zur göttlichen Traurigkeit geführt hat. Denn wo Gott traurig macht, da darf auch göttliche Freude die Folge sein. Also schlussendlich doch Aufrichtung. Damit ihre Herzen aufgerichtet werden. Wie soll das Ziel erreicht werden? Paulus gibt eine Antwort in Vers 2 und dann sagt er uns, am Anfang von Vers 2, und dann sagt er noch näher, wie das geschehen kann. Zunächst die Antwort in Kürze. Wenn sie unterwiesen wurden, das Wort, das ich eben mit unterwiesen übersetzt habe oder wiedergegeben habe, ist ein schwieriges Wort im Grundtext. Und der Übersetzer ist hier wirklich in einer Verlegenheit. Denn es braucht Kriterien für die Auswahl. Denn es gibt hier zwei Möglichkeiten. Und die Möglichkeiten scheinen fast gleich gewichtig zu sein. Paulus kann dieses Wort in zwei verschiedener Hinsicht gebrauchen. Ursprünglich erinnert das Wort an zwei Ströme, zwei Flüsse, die zusammenfließen. Und es ist nun so, ich habe einen Gedankengang. Es beschäftigt mich etwas. Aber ich kann es nicht verstehen. Und dann begegne ich einem anderen Gedanken oder anderen Gedankengang. Und dann kommen die zwei zusammen. Und was geschieht? Aha. Das kennen Sie, ja? Aha, so ist das. Ja? Dieses Aha-Erlebnis. Davon spricht man in der Psychologie. Das heißt, zwei Gedanken begegneten sich und jetzt wird's klar. Und dies ist das Wort, das wir Verstehen gebraucht wird. Ich muss also verstehen können. Mehrere Gedanken kommen zusammen. Assoziation, ja, Verbindung. Das braucht es, um verstehen zu können. Dieses Wort kann aber auch bedeuten, einfach zusammenschließen und wird auch so gebraucht. Und jetzt müssen wir wählen. Wollen wir hier übersetzen, zusammenschließen, oder wollen wir sagen, verstehen oder sogar unterweisen, damit man verstehen kann? Das Wort wird für lehren oder belehren gebraucht. Es wird Neues zu Altem hinzugefügt, wie ein guter Lehrer das tut. Es wird geholfen zu verstehen. Mehres wird zusammengebracht. Nach einigem Hin und Her über die Jahre und manchem Forschen und Lesen habe ich mich für Unterweisen entschieden. Mir scheint, im Zusammenhang könnte das die bessere Lösung sein, aber es ist nicht eindeutig. Und wir könnten so übersetzen, wenn sie unterwiesen wurden oder zusammengeschlossen wurden. Wenn also Herzen zusammengeschlossen wurden, das heißt, wenn Herzen zusammenkommen, dann können sie getröstet werden. Aber ich denke, vielleicht ist hier unterweisen oder sogar hinweisen besser am Platz. Dann können wir lesen, damit ihre Herzen aufgerichtet werden, wenn sie unterwiesen wurden oder hingewiesen wurden. Das ist zusammengefasst die Antwort, wie das Ziel erreicht werden kann, wie Menschen aufgerichtet werden können. Sie müssen unterwiesen werden. Trost kommt durch Information. Wie tröstet Paulus die Thessalonicher, die gläubige Lieben verloren haben durch den Tod? Er informiert sie über die Entrückung. Und dann sagt er anschließend, so tröstet einander mit diesen Worten. Also, es braucht Information. Wie tröstet eine Mutter das Kind? Es hat ein Wehweh. Und dann küsst die Mutter es nicht nur, sondern sie sagt, es wird besser werden. Ja? Eine kleine Information. Aber es hat seine Wirkung. Ja? Wir müssen Unterweisung bekommen. Etwas über Gott wissen, dass er gut ist. Haben wir einen Lieben verloren, dann können wir trösten, indem wir sagen, Gott meint es gut mit uns. Ja? Das ist Information. Erinnerung an Information. Es ist besser, indikative Sätze zu gebrauchen, wenn wir trösten wollen, als imperative. Was ist der Unterschied? Wenn ich einen indikativen Satz gebrauche, dann mache ich eine Aussage. Wenn ich einen imperativen Satz gebrauche, dann ist das ein Befehl, eine Forderung. Wenn jemand niedergeschlagen ist, dann ist es fehl am Platz, Forderungen zu machen. Schau auf zum Herrn, bete, lese das Wort und so weiter. Besser ist es, zu beten, einfach für ihn zu beten, mit ihm zu beten. Anstatt lese das Wort, lesen Sie es für ihn oder sagen Sie es ihm. Wenn Jesus den Paulus tröstet, wenn er so schwer belästigt wird vom Feind, dann gibt er ihm nicht einen Befehl, wie Luther das übersetzt. Lass dir an meiner Gnade genügen. Sondern er sagt ihm, es genügt dir meine Gnade. Information. Jetzt kannst du machen mit der Gnade, was du willst, Paulus, aber so ist es. Ja? Er fordert nichts von Paulus. Er gibt ihm, nicht Gesetz, Gnade. Und Paulus reagiert. Wenn die Tatsachen so liegen, dann will ich mich freuen. Ja? Dann will ich mich freuen. Tatsachen unterweisen, geben, das tut Paulus, wenn er Menschenherzen aufrichten will. Wenn sie unterwiesen oder hingewiesen wurden, wie sieht das im Einzelnen aus? Wie wird unterwiesen, damit Herzen getröstet aufgerichtet werden können? Wir haben hier sehr wesentliche Hilfen für die Seelsorge, für die Begegnung, gegenseitige Begegnung in der Gemeinde. Dreierlei wird uns hier gegeben, wobei die zweiten, zwei und drei, eigentlich zusammengehören. Liebe, Verstehen, Erkenntnis. Hingewiesen wurden in Liebe. Hingewiesen wurden zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses oder des Verstehens. Und drittens, zur Erkenntnis. Das gehört aber eigentlich noch zum Verstehen. Also zuerst, hingewiesen wurden in Liebe. Aufrichtung geschieht durch Unterweisung in Liebe. Hier schwingt vielleicht der Gedanke des Zusammenschließens mit, denn die Liebe scheint sich nicht nur auf die Liebe des Unterweisenden zu den Unterwiesenen zu beziehen, sondern auch auf die Liebe untereinander. Das heißt, vielleicht können wir übersetzen, hingewiesen wurden in Liebe. Das heißt, während Unterweisung geschah, musste Liebe untereinander vorhanden sein. Wir wollen das einmal praktisch zeigen. Wenn in der Gemeinde unter Gläubigen Herzen aufgerichtet werden sollen und das durch Unterweisung oder Hinweisen auf biblische Wahrheiten geschieht, dann muss eigentlich zweierlei geschehen. Die Unterweisung sollte in Liebe seitens des Unterweisenden geschehen. Der Lehrer sollte die Schüler, die zu Unterweisenden, lieben. Merken die Unterwiesenen das nicht, dann kommt die Unterweisung nicht so gut an und schon gar nicht, kann leicht aufgerichtet werden, ja? Aufgerichtet und getröstet, ermutigt, werden Menschen durch Unterweisung, wenn sie merken, der Lehrer liebt uns, dann kommt das Gelernte oder das Zulernende an. Das ist in jeder Schule so. Wenn die Schüler den Lehrer nicht mögen, wenn er ein schwieriger Typ ist, dann kann es sein, dass dieses Fach beim Schüler nicht ein beliebtes Fach ist, ja. Aber sobald der Lehrer liebenswürdig ist, kann es sein, dass der Schüler sich für das Fach interessiert. Liebe gehört dazu. Aber nicht nur beim Lehrer muss Liebe sein. Wenn Sie eine Klasse haben oder eine Gemeinde oder eine Gruppe von Christen in der Gemeinde und Sie sind sich untereinander uneinig, dann wird es auch schwer sein zu unterweisen, besonders kann dann die Unterweisung nicht so zur Aufrichtung, zum Trost dienen. Die Aufrichtung, der Trost, muss dann vielleicht auf sich warten lassen. Es muss die richtige Beziehung zueinander sein. Es hilft mir hier in dieser Woche zu unterweisen, weil unter den Lernenden eine gute Atmosphäre ist. Aber wäre unter ihnen eine schlechte Atmosphäre, dann hätte ich es schwer, trotz aller Liebe, die ich ihnen entgegenbringen könnte. Ich hoffe, Sie verspüren meine Liebe zu Ihnen. Ich hoffe, dass es beides ist. Ja? Also, ich glaube, wir verstehen jetzt, was Paulus hier sagen will. Damit Ihre Herzen aufgerichtet werden, wenn Sie unterwiesen wurden in Liebe. In der Liebe des Lehrers und in der Atmosphäre der Liebe. Und zweitens, die Unterweisung geschieht durch oder zum Verstehen hin, Vers 2, zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verstehens. Drei Ausdrücke, Verstehen oder Verständnis, Gewissheit und Reichtum. Oder wir können auch hinzufügen, volle Gewissheit. Verstehen hat als Gegenstand die biblische Wahrheit, die Christusbotschaft. Die soll verstanden werden Und diese Wahrheit muss verkündet werden. Will sie verstanden werden, so dass Menschen aufgerichtet werden, dann muss diese Wahrheit verkündet werden. Nur Gottes Wort ist Nahrung für traurige Seelen, sodass sie getröstet werden. Nur Gottes Wort. Keine andere Botschaft. Zweitens, immer noch zum Verstehen. Also erstens, es muss die rechte Botschaft gesagt werden. Dann aber, wenn sie verstanden werden soll, sodass aufgerichtet werden kann, dann muss man sich gewiss sein über die Botschaft. Man muss sich der Botschaft gewiss sein. Ist man im Zweifel über sie, dann kann man sie auch nicht verstehen. Wir müssen wissen, überzeugt sein, dass Jesus für uns gestorben ist. Wir müssen davon überzeugt sein, dass der Herr uns liebt, dass er ein Hirte ist, dass er uns gut führt wie Schaf und so weiter. Biblische Wahrheiten müssen verstanden werden, man muss sich ihrer gewiss sein. Es ist so, wie Gott es sagt. Dann kann Trost erfolgen. Paulus ist aber nicht zufrieden mit dem Wort Gewissheit. Es muss volle Gewissheit sein, starke Gewissheit. Ja? Und damit ist er nicht zufrieden. Reichtum der vollen Gewissheit. Paulus kann Adjektive anhäufen. Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses. Er scheint nie aufhören zu können, seine Hörer und Leser zu vergewissern, meine lieben Freunde, diese Botschaft von Jesus stimmt. Und die andere stimmt nicht. Hier ist die Wahrheit, nicht dort. Hier ist Trost, nicht dort. Hier ist Hoffnung, nicht dort. Reichtum der vollen Gewissheit des Verstehens oder Verständnisses. Und wenn das der Fall ist, dann kann das Dritte kommen. Zur Erkenntnis. Dann kann die Erkenntnis zunehmen. Dann kann man wachsen in der Erkenntnis, weiterkommen. Zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und Christi und so weiter. Des Geheimnisses. Wir denken hier wieder an Kapitel 1. Ja? Was ist das Geheimnis? Es ist das Wort Gottes, das Evangelium, die neue Botschaft, die Christusbotschaft, die im Alten Testament vorhanden war, aber erst im Neuen Testament ans Licht kommt, sodass sie nicht mehr ein Geheimnis ist. Zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters. Gott, der Vater, hatte diesen Plan der Erlösung in Christus erdacht. Und in Christus ist sie zur Erfüllung gekommen. Deshalb Geheimnis des Gottes des Vaters und Christi. Hier gehen die Übersetzungen allerdings auseinander. Das merken Sie schon, ja? Der ein oder andere, der eine andere Übersetzung hat oder einen anderen Text, der wird hier vielleicht einen Unterschied merken. Wer eine alte Luther-Übersetzung hat, der dürfte, glaube ich, nicht Schwierigkeit haben zu folgen. Vielleicht auch nicht der, der eine alte Elberfelder hat. Zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und Christi, in welchem, in wem? In Christus. Alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis verborgen sind. Warum? Weil Christus Gott uns zur Verfügung stellt. In Gott sind alle Geheimnisse, das ist klar. Aber für uns sind sie im Paket Jesus gekommen. Jesus ist das große Schatzpaket, das uns die Geheimnisse Gottes bringt. Es ist wie wenn Gott zu Weihnachten uns ein großes Paket als Geschenk schickt. Und das große Paket heißt Christus. Und dann fangen wir auszupacken und dann ist es nicht nur ein Paket, sondern es ist Verschiedenes da drinnen. Schon oft haben wir so ausgepackt, wenn wir Päcke bekamen von drüben, von Nordamerika zu Weihnachten, wenn die Familie noch da war. Ein großes Paket, die Hülle wegtun und dann zerfallen die verschiedenen kleinen Pakete. Der Name steht da drauf, der eine bekommt dies, der eine bekommt das und dann wickelt er aus. Und da hat er seinen Schatz. Ein Paket, das heißt Christus. Viele Schätze in diesem Paket, Christus. Alle kommen von Gott, dem wohlwollenden Vater, der seine Kinder gern beschenkt. In Christi und Christi, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis verborgen sind. Diese Irrlehre oder dieser Irrlehre meinte, neue Auskünfte zu bringen, neue Weisheit, die man wirklich benötige. Paulus sagt, das ist alles Unsinn. Alle Weisheit und alles, was es für Menschen zu wissen gibt, das liegt in Christus. In Christus. Und ein französischer Naturwissenschaftler und Mathematiker namens Pascal hat sogar erkannt als Christ, dass wenn man weltliche Weisheit erkennen will, muss man Jesus Christus als die Mitte erkennen. Denn auch für einen Wissenschaftler ist es wichtig zu wissen, dass Christus die Mitte des Universums ist. Und erst von ihm aus kann man die Natur verstehen. Wohl gesagt, nicht wahr? Vielleicht ist es für Sie neu, aber es darf gesagt werden, dass der Aufschwung der Naturwissenschaft hier im Westen Europas kam nach der Reformation mit der Auswirkung der biblischen Botschaft. Denn vorhin lag die Nacht des Heidentums über Europa. Aber als das Wort Gottes ans Licht gebracht wurde, fingen Menschen an, neu zu denken, anders zu denken. Und sie beschäftigten sich mit der Natur der Schöpfung des Schöpfers. Sie hatten einen neuen Zugang zur Schöpfung. Und so bekannt, das kann man geschichtlich nachweisen, dass der Aufschwung des naturwissenschaftlichen Studiums zurückzuführen ist auf gläubige Menschen, die anfingen, sich mit Gottes Schöpfung zu befassen. Die Tür wurde geöffnet, der Aberglauben musste weichen, dieser Wahn, dass alles mit Dämonen versehen sei und so weiter, dieser Aberglaube, der über der Natur verhängt war, dieser schwand, als man merkte, die Natur ist Gottes Schöpfung und wir haben Zugang zu ihr und bekam von der Bibel her einen Sinn für Sinn, Ordnung, für Ordnung. Man fing an zu kategorisieren und so weiter. Leider ist das dann ein neuheidnischer Einfluss gekommen, sodass, und dieser hat lange seine Auswirkung gehabt, sodass heute wieder echte naturwissenschaftliche Forschung bedroht ist durch das Neuheidentum. Aber die geschichtliche, die letzten Jahrhunderte, wo wissenschaftliche Aufschwung und somit auch die Technik hervorkam, dieser Aufschwung ist zurückzuführen auf wahre Christen, die bibelgläubige, gottesfürchtige Männer waren. Also in dem Sinne ist Christus auch das Geheimnis aller Kenntnis, aber ganz besonders der geistlichen Kenntnis, die dazu dient, dass wir mit Gott in Ordnung kommen und zur Seligkeit gelangen, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis verborgen sind, in Christus. Das war das positive Ziel. Paulus will, dass sie unterwiesen werden und aufgerichtet werden. Jetzt kommt die negative Seite seines Ringens. Paulus ringt, Vers 4, er sagt, ich sage dieses aber, was ich eben gesagt habe, auch, und dann warnt er, damit nicht jemand euch überliste mit überzeugenden Worten. Ganz kurz sagt er es, aber die Warnung ist klar. Ich sage dieses, Verse 2 und 3, damit nicht jemand euch überliste. Falsche Lehre hat die Art des Feindes Gottes, Satans. Er versucht zu verführen. Überlisten spricht von Lüge. Es wird etwas im Schilde geführt. Etwas kommt vorn ins Schaufenster des Ladens, um die Leute zu locken, aber wenn sie dann drin sind, wird etwas anderes verkauft. Das heißt, etwas wird gezeigt, aber etwas anderes wird geboten. Auf der Herfahrt habe ich irgendwo ein sehr schönes Bild angetroffen, öffentlich. Es war ein Bild von einer Landschaft im Westen Amerikas. Sehr schönes Bild von Bergen und einem Vordergrund, und auf dem Vordergrund reitet jemand auf einem Pferd. Und dann ist ein Wort darüber. Aber das hat nichts mit Tabak zu tun. Nur ein Name erinnert an Tabak. Marlboro. Ja. Come to Marlboro Country. Kommen Sie nach dem Land von Marlboro. Keine Zigarette zu sehen. Kein Tabak zu sehen. Nur dieses Bild und eine Einladung, kommen Sie in dieses Land. Das Land, das Bild ist lebendig, erfreut, bietet gleichsam Leben und Freude an. Der Tabak bringt den Tod. Überlisten. Es wird etwas Schönes angeboten, aber im Schilde wird der Tod geführt. Vorne die Wahrheit, dahinter aber die Unwahrheit. Der Löffel ist golden oder silber. Der Inhalt im Löffel ist Gift. Ich sage dieses aber, damit nicht jemand euch überliste. Werdet nicht betört vom Anschein. Es ist sehr verlockend, aber es führt weg von der Wahrheit, vom Leben von Gott und in den Tod. Mit überzeugenden Worten, es ist so logisch, es ist so schön, es scheint so richtig zu sein, ja, und ist doch falsch. Und eine kleine Warnung, bevor wir die kleine Pause machen. Entscheidungen über Irrlehre und Lehre oder überhaupt über wichtige Angelegenheiten des Lebens werden manchmal an sehr unwahrscheinlichen Stellen gemacht. Nehmen Sie also alles im Leben ernst. Es sind manchmal sehr unwahrscheinliche kleine Weichenstellungen, dessen Ausgang aber zu ganz verschiedenen Welten führen. Ein ganz kleiner Fluss hier in den Bergen, zwei ganz kleine Flüsse, können zu zwei verschiedenen Ozeanen führen. Gehen Sie nach Donaueschingen, Quelle von zwei Flüssen oder Quelle eines Flusses. Der landet, der Donau beginnt dort, ja? Wo geht er hin? Ja. Ein anderes Beispiel, die Wasserscheide, ja. Das ist eine Wasserscheide, eine Anhöhe, ja? Dort oben auf der Wasserscheide eines Kontinentes, da können zwei Flüsse, oder kann eine Quelle in zwei Richtungen fließen. Ganz unwahrscheinlich, ja. Aber da fließt es in eine Richtung, dorthin in den Ozean und hier in diesen Ozean. Deshalb ist es wichtig, alles ernst zu nehmen und jede Entscheidung, nicht spielen mit der Sünde, mit der Versuchung, mit der Unwahrheit, prüfen, vorsichtig leben, immer in der Abhängigkeit vom Herrn. So, jetzt eine kleine Pause. Wenn er von seinem Ringen spricht. Denn wenn ich abwesend bin im Fleisch, das ist Arabisch 3, ja? Arabisch 3, Der ringende Seelsorger fügt eine Zusage hinzu. Zusage ist das Stichwort. Denn wenn ich abwesend bin im Fleisch, so bin ich dennoch bei euch im Geiste. Freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Paulus hat Auskunft erhalten über das Leben der Gemeinde in Kolosse. Und so kann er sich gut vorstellen, wie es aussehen könnte, wenn sein Brief dort ankommt. Er kann sich vorstellen, dass er selbst dann da ist. Er ist in seinem Geiste gegenwärtig, wenn Sie den Brief lesen. Sie dürfen an ihn denken und er denkt an Sie. Wenn ich abwesend bin im Fleisch, so bin ich dennoch bei euch im Geiste. Sie dürfen wissen, im Gebet, im Geist, im Denken ist er bei ihnen. Er denkt an sie. Er stellt sich sie vor. Er vergegenwärtigt sich, wie sie da leben mögen, wie sie Gemeinschaft haben mögen. Er weiß um ihre Ordnung und er freut sich. Er freut sich über sie, freut sich auch über ihre Ordnung. Das ist da. Denn Ordnung gehört zum Sinn. Und er freut sich auch, wenn er die Festigkeit ihres Glaubens an Christus sieht. Wie kann er sie sehen, wenn er nicht da ist? Epaphras hat wohl davon berichtet. Und deshalb kann er im Geiste bei ihnen sein und diese Ordnung und diese Festigkeit ihres Glaubens an Christus sich vorstellen. Sie halten fest an Christus, und das erwähnt er, damit sie weiter so tun, damit sie weiter an Jesus Christus festhalten. Wir haben hier die feine Art eines geistlichen Seelsorgers, um die wir selbst beten dürfen, dass sie auch bei uns wächst. Nun kommen wir zum zweiten Teil dieses ersten Abschnittes. Der erste Abschnitt, 1 bis 15, ja. Entschuldigung, zum zweiten Teil des Kapitels, so. Zum zweiten Abschnitt in diesem Kapitel. Erster Abschnitt sprach er von seinem Ringen. Jetzt im zweiten Teil, Groß B. Paulus ruft auf zur Treue. Das tut er zweimal. Paulus ruft auf zur Treue in den Versen 6 bis 15. Er ruft auf in den Versen 6 und 7 und dann wieder in den Versen 8 bis 15. Also Arabisch 1, der erste Aufruf zur Treue in Vers 6 und 7. Wandelt in Christus. Wandelt in Christus. Das ist die erste Aufforderung. Erster Aufruf. Und wie sollen sie jetzt in Christus wandeln oder ihr Leben führen? Dies ist sehr praktisch. Wie kann ich als Christ leben? Klein a, wandelt in Christus, wie ihr ihn annahmt. Wie ihr also Christus Jesus den Herrn annahmt, so wandelt in ihm. Und wie nahm man ihn an? Wie ihr also Christus Jesus den Herrn annahmt. Vers 5 sprach vom Glauben an Christus Jesus. Der erste Glaube an Christus wird beibehalten, so dass man auch in Christus immer noch an Christus glaubt. Wandelt, so wie ihr ihn annahmt. Das Glaubensleben ist die Fortsetzung der Bekehrung. In der Bekehrung glauben wir an Christus. Im Glaubensleben, im Christenleben, glauben wir ebenfalls. Viele von uns haben gebetet, als wir zum Herrn kamen. Das Leben als Christ ist auch ein Gebetsleben. Das Beten hört nicht auf. Wir können einiges nennen, das in der Bekehrung stattfindet, das sich aber fortsetzt. Die Bedeutung ist etwas anders, aber die Sache selbst ist da. Gebet, Glauben, Vertrauen, Liebe, Heiligung und so weiter. Aspekte, die sich fortsetzen. So lebt man in Christus. Im Glauben nahm man ihn an, im Glauben soll man weitergehen. Als man zu Christus kam, vertraute man auf ihn, weil er genügte. Und wenn es so war damals, dann darf man jetzt wissen, er genügt immer noch. Wenn man dort vertrauen durfte, dann darf man auch jetzt vertrauen, weil er immer noch genügt. So wandelt in ihm. Christus genügt, deshalb darf ich vertrauen. Wie nahm man Christus an? Im Gehorsam. Man tat Buße, man kehrte um, man gab seine Auflehnung, seine Rebellion auf, man wurde untertänig. Man nahm Christus als Herrn und Meister an. Und jetzt, wie ihr annahmt, so wandelt in ihm. Bleibt gehorsam. Er bleibe euer Herr und Meister. Bleibt Nachfolger. Wenn er Herr wurde, dann möge er Herr bleiben. Wenn ihr damals Buße getan habt, tut wieder Buße, wo Sünde vorkommt. Also es bleibe so wie damals. Nicht alles soll so bleiben, man soll nicht stehen bleiben, aber Gewisses soll so bleiben, darf nicht anders werden. Jetzt heißt es, dass einiges doch vertieft werden soll. Mit Vers 7 sagt er, klein b, gibt er die zweite Antwort auf die Frage, wie man wandeln soll. Wandelt in Christus als solche, die in ihm gewurzelt sind. Wandelt in Christus als solche, die in ihm gewurzelt sind. Wozu dienen denn Wurzeln? Nun, wer in der Schule aufgepasst hat, der wird vielleicht wissen, dass Wurzeln zweierlei Funktion haben. Sie befestigen die Pflanze. Die Wurzeln befestigen die Pflanze im Boden. Und zweitens, sie holen Nahrung aus dem Boden für die Pflanze. Und so dürfen wir in Christus gefestigt sein und genährt sein. Dies ist die Antwort auf die Frage, wie leben wir als Christ? Als solche, die gewurzelt und gegründet sind, die gewurzelt sind in ihm. Klein c, dritte Antwort, wie wandelt man in Christus? Als solche, die in ihm aufgebaut werdet, Vers 7, die gewurzelt sind und die aufgebaut werden in ihm. Aufbau spricht von Zunahme, Wachstum. Und wenn wir an Wachstum denken, dann denken wir an das Ziel, an die Christusähnlichkeit. Es geht um Christus als Ebenbild. Wenn ich in Christus aufgebaut werde, dann werde ich Christus ähnlicher. Aller Dienst in der Gemeinde dient zum Aufbau der Gemeinde und somit zur Christusähnlichkeit. Im Normalfall bedeutet dieses gegenseitige Erbauung. Wenn Christus aufgebaut werden in ihm, in Christus, dann geschieht gegenseitige Erbauung. Jeder von uns hilft dem Nächsten. Dort, wo wir uns begegnen, kann geistlicher Austausch sein, in den Pausen, klein oder groß, oder irgendwann, wo wir uns begegnen, am Telefon, bei Besuchen. Das Wort Gottes, das Gebet, darf seinen Platz haben. Und mit den Mitteln, die Gott uns geschenkt hat, Gebet und Wort Gottes, dürfen wir einander aufbauen. Das ist etwas Wunderbares, wenn Christen immer wieder geistlich denken und sprechen und einander aufbauen dürfen. Wandelt in Christus als solche, die in ihm aufgebaut werden. So leben Christen. Viertens, klein d. Eine vierte Antwort auf die Frage, wie läuft das Christenleben ab? Wie wandelt man in Christus? Wandelt in Christus als solche, die gefestigt werden im Glauben. Das Wort bedeutet auch gestärkt werden. Im Glauben gefestigt und so gestärkt. Es heißt hier, so wie ihr gelehrt wurdet. Glaubt man, dann muss man etwas glauben. Man kann nicht glauben, ohne dass man etwas an Information glaubt. Und diese Information muss gelehrt weitergegeben werden. Also, wandelt in Christus als solche, die gefestigt, das heißt gestärkt werden, im Glauben an das Wort Gottes, das gelehrt wurde. Und zwar so, wie ihr gelehrt wurdet. Es soll bei der Lehre bleiben, weicht nicht ab von ihr und gebt euch nicht einer neuen, falschen Lehre hin. Denn es gibt nur eine Glaubensgrundlage, die biblische Offenbarung. Aber er fügt noch etwas anderes hinzu. Gefestigt im Glauben schließt Dankbarkeit ein. Gefestigt, das heißt gestärkt werden im Glauben, so wie ihr gelehrt wurdet, überfließend, Partizip, in demselben von Dank. Demselben ist ein Pronomen, ein Fürwort. Das heißt, es ist ein Hauptwort vorangegangen, auf das dieses Wort bezieht. Was ist das vorausgegangene Wort, auf das demselben sich bezieht? Wer kann mir die Antwort geben? Überfließend in demselben von Dank. Worin überfließend? Haben Sie es nicht im Text? Im Glauben, danke. Demselben steht für Glauben. Damit er nicht zweimal Glauben sagt, gebraucht er das zweite Mal nur in demselben oder ähnliches Fürwort in Ihrem Text vielleicht. Im Glauben soll man überfließen von Dank. Der Glaube soll zur Dankbarkeit führen, sonst wird man nicht im Glauben gefestigt werden. So wie ihr gelehrt wurdet und in dem Maße, wie ihr dankbar seid, kann man gefestigt werden, gestärkt werden. Nur Christen können wirklich dankbar sein. Ich las einmal, dass der schwierigste Punkt im Leben eines Atheisten, wo er wirklich verlegen wird, ist der, wenn er nur einmal wirklich dankbar ist und er hat niemanden, dem er Danke sagen kann, weil er ja Atheist ist, ja. Aber er ist so dankbar für dieses. Es ist niemand da, dem er danken kann. Das muss Verlegenheit sein, ja. Das muss schwierig sein. Christen wissen, wem sie danken können. Denn wir haben nicht alles selbst uns erworben, ja. Und nicht Menschen haben es alles geschafft, sondern es gibt noch einen anderen, dem wir danken können. Überfließend in demselben von Dank, das heißt reichlich danken. Lernen wir dankbar zu sein, lernen wir Dankeschön zu sagen. Menschen, ja auch, und Gott, überall und immer wieder, danke Herr. In Holland erzählt man, in Holland ist ja der starke Calvinismus zu Hause. Der starke Calvinismus, man nennt ihn dort den schwere Theologie. Der schwere Calvinismus besagt, dass Gott alles, alles im Leben prädestiniert, vorausbestimmt hat. Wenn Sie jetzt in der großen, wenn Sie jetzt über die Mittagszeit Volleyball gespielt haben, dann war das vorher bestimmt. Wenn Sie jetzt mit der Faust unter dem Kinn sitzen, dann war das vorherbestimmt. Ja. Alles ist vorherbestimmt. Und dann erzählt man von dem Mann, der die Treppe runterfiel. Und als er unten ankam, sagte er frohen Sinnes, das ist jetzt vorbei. Er war dankbar. Das war prädestiniert, aber das war jetzt hinter ihm. Was noch alles vor ihm lag, das wusste er nicht. Ja. Nun, auch wenn wir nicht schwere Calvinisten sind, wir dürfen dennoch dankbar sein, auch wenn wir die Treppe runterfallen. Wir dürfen für alle Bewahrung danken, auch wenn es schwierig wird. Dürfen wir danken, dass es nicht das Schlimmste ist und dass der Herr immer noch da ist und uns erhalten kann. Man kann immer, sagt die Schrift, dankbar sein. Arabisch 2. Arabisch 1. Wandelt in Christus, der erste Aufruf. Jetzt der zweite Aufruf. Arabisch 2. Ich hoffe, ich habe Ihnen nicht mehr Schwierigkeiten bereitet mit meiner Nummerierung. Ich kann sie auch weglassen. Zweitens, der zweite Aufruf. Wissen Sie, wenn man die Bibel liest, dann ist es gut, auch die Satzart sich zu merken. Die Bibel ist in Sätzen geschrieben. Und das heißt, dass wir Acht zu geben haben auf die Art des Satzes. Wir haben im Grunde drei, manchmal sagt man vier Arten von Sätzen. Die eine Art ist der Aussagesatz. Ich sitze ist eine Aussage, eine Information. Die zweite Art des Satzes ist der Befehl oder der Wunsch. Sitze. Ein Befehl oder stehe. Die dritte Art des Satzes ist die Frage. Sitzen Sie? Eine Frage. Wenn wir die Bibel lesen, dann ist es wichtig zu wissen, haben wir es mit einer Aussage zu tun, mit einem Befehl oder mit einer Frage? Das macht einen Unterschied. Und die Befehle können uns helfen, zu wissen, wo wir gerade sind. Hier in diesem Abschnitt geht es um zwei Befehle. Der ganze Abschnitt 6 bis 15 ist ein Abschnitt, ein organischer Abschnitt. Und in diesem Abschnitt tragen uns, oder der Abschnitt wird getragen, der Text wird getragen von zwei Befehlen. Der erste Befehl ist am Anfang von Vers 6 und der zweite Befehl am Anfang von Vers 8. Und diese sind die entscheidenden Befehle. Also jetzt Vers 8. Keiner mache euch zum Raube. Keiner mache euch zum Raub. Dies ist ein Aufruf zur Treue und enthält zwei Gedanken. Vers 8. Haben wir den Aufruf als solchen und in den Versen 9 bis 15, und dies ist oft die Art des Paulus, haben wir die Begründung. Zuerst den Aufruf, dann die Begründung. Gott fordert nicht nur von uns, er sagt uns auch warum. Das muss er nicht immer tun und tut es wohl auch nicht immer, aber er tut es oft. Er sagt uns, warum wir etwas tun sollen, das hilft dann auch. Also den eigentlichen Aufruf haben wir in Vers 8. Besprechen wir ihn, klein a. Der Aufruf als solcher, Vers 8. Hier in diesem Vers merken wir uns dreierlei. Die Form des Aufrufes, den Kern des Aufrufes und den Zusatz. Was ist die Form des Aufrufes? In welcher Form geschieht der Aufruf? Ich habe schon gesagt, es ist ein Befehl. Wie? Ja. Seht zu, das heißt ein Befehl, ja, dass nicht jemand sein wird, der euch zum Raube macht. Dies ist ein Befehl, das heißt, der Befehl besagt, die Sache ist ernst. Paulus befiehlt es, es ist keine Alternative, dies ist kein Rat, dies ist kein Vorschlag. Dies ist ein göttlicher Befehl. Paulus schreibt im Heiligen Geist, seht zu, passt auf, lasst niemand euch zum Raub machen. Aber die Tatsache, dass es ein Befehl ist, spricht noch von etwas anderem. Die Verantwortung liegt bei den Kolossern. Es ist ernst und die Verantwortung liegt bei den Kolossern. Man darf also nicht sagen, wenn es sich um Irrlehre handelt, das wird Gott schon machen oder das wird sich von selbst schon klären. Ja? Das wird gesagt in Bezug auf falsche Lehre. Das ist nicht so ernst, das wird sich schon geben. Ja? Denn das Evangelium, Gott ist ja gut, ja, das Evangelium ist kraftvoll und so weiter, das ist nur vorübergehend. Das wird sich schon klären. Wenn die Leute mal vernünftig werden, dann wird das. Nur werden die Leute nicht immer vernünftig, ja? Und der Feind ist stärker denn wir. Wir sind ihm nicht gewachsen. Wir müssen also beten und wachen und Gottes Warnungen und Informationen ernst nehmen. Wir haben zu wählen, wem wir gehören wollen. Wir treffen die Entscheidung, für wen wir da sein wollen, ob für Jesus oder für einen anderen. Was ist nun der Kern dieses Aufrufes? Worum geht es hier? Paulus schreibt, seht zu, dass nicht jemand sein wird, der euch zum Raube macht. Zu beachten ist, man wird offene Augen haben müssen, auch für Gefahrmöglichkeit, nicht nur für Jesus, sondern auch für die Gefahr. Seht heißt Augen auf. Offene Augen. Passt auf. Man darf also nicht nur positiv denken. Positives Denken genügt nicht. Man wird neue Lehrmeinungen auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu prüfen haben. Ja, aber die Liebe glaubt alles. Nein, die Liebe glaubt nicht alles. Sie glaubt nur die Wahrheit. Alles ist einzugrenzen. Die Liebe glaubt nicht alles. Passen Sie auf, wie Sie 1. Korinther 13 lesen. Zusammenhang. Alles im Zusammenhang ist die Wahrheit. Sie freut sich über die Wahrheit. Sie freut sich nicht über die Unwahrheit. Sie glaubt der Wahrheit. Deshalb muss ein liebender Christ auch heilig und ernstvoll mal verdächtig sein. Junge, das ist mir nicht ganz geheuer. Ich weiß nicht, was es ist, aber es stimmt etwas da nicht. Wollen wir die Sache untersuchen? Ja? So muss ein gesunder Christ auch mal denken. Auch in Liebe. Aber Liebe ist nicht das Einzige, die einzige Eigenschaft eines Christen. Es gibt Räuber. Also auch das beachten wir hier. Seht zu, dass nicht jemand euch zum Raube machen. Offenbar gibt es Räuber im Raum. Solche, die uns den Glauben rauben wollen. Diese sind Menschen, diese Räuber. Sie suchen, Gläubige unter ihren Einfluss zu bekommen, in Besitz zu nehmen. So sagt es Paulus einmal in der Apostelgeschichte Kapitel 20. Männer, die Schafe oder die Seelen hinter sich herziehen wollen, so ungefähr. Nachfolger.
Es ist typisch von Irrlehre, dass Menschen irgendwie im Rampenlicht stehen, eine Persönlichkeit. Die biblische Wahrheit kann von jedem gesagt werden. Sie bleibt biblische Wahrheit. Gott gebraucht Menschen, aber die sind nicht die wichtigsten. Die können gewechselt werden, auswechseln. Ja. Ob das Apollos oder Paulus ist, macht nichts aus. Oder Epaphras. Ob das Herbert Janssen ist oder ein anderer, macht nichts aus. Es ist die Wahrheit. Ja. Aber nicht bei der Irrlehre. Die ist menschengebunden. Und da ist jemand, ein besonderer Irrlehrer, immer wieder, der andere unter seinen Einfluss kriegen will. Es gibt Räuber. Weiter ist zu beachten, wenn Paulus so spricht, seht zu, dass nicht jemand sein wird, der euch zum Raube macht. Es ist möglich, Raub zu werden. Auch das lernen wir hier. Sonst wäre es keine Warnung. Sonst wäre der Aufruf nicht möglich, nicht notwendig. Der Aufruf ist notwendig, weil das Raubwerden möglich ist. Es ist möglich, Raub zu werden, nämlich von der Wahrheit der Christusbotschaft abzukommen und der Unwahrheit zum Opfer zu fallen. Raub heißt abzufallen. Jetzt kommt ein Zusatz. Das ist der erste Teil von Vers 8. Der Zusatz ist die nähere Beschreibung der Gefahr. Wie beschreibt Paulus die Gefahr, vor der er warnt? Durch die Philosophie und Lehren trug, nach der Überlieferung von Menschen, nach den elementaren Dingen der Welt und nicht nach Christus. Beachten wir hier Folgendes. Es handelt sich um eine Täuschung, um eine äußere Täuschung und um eine innere Täuschung. Die Irrlehre ist getarnt. Hier ist die Rede von Liebe zur Weisheit, Philosophie, Philo Liebe, Sophie Weisheit. Mädchen, die Sophie heißen, sollten weise sein. Liebe zur Weisheit heißt die Irrlehre manchmal. Ja, das ist täuschend. Das ist irreführend. Äußere Täuschung. Innere Täuschung. Sie ist Trug. Sie ist leer. Die Lehre ist leer. Lehren Trug. Philosophie, sie ist nicht Philosophie. Philosophie ist an und für sich gut. Es ist gut, die Weisheit zu lieben. Und die Bibel ist gute Philosophie, weil sie gute Weisheit ist. Und sie lehrt uns, die Weisheit zu lieben, besonders das Buch Sprüche, ja? Aber wenn Menschen Philosophie betreiben, in der Unabhängigkeit von Gott, dann wird sie gefährlich. Und der größere Teil von dem, was Menschen als Philosophie zu studieren, ist irreführend. Nicht alles, aber sehr vieles von dem ist irreführend. Wenn unabhängig von Gott Philosophie betrieben wird, dann ist es immer gefährlich. Wenn unabhängig von Gott Philosophie betrieben wird, dann ist es immer gefährlich. Dann führt es in die Irre. Es mag sich schön und weise anhören, aber es ist leer und deshalb trügt es auch. Es täuscht. Es lässt uns leer ausgehen. Beachten wir ferner, es handelt sich um eine falsche Ausrichtung. Nach der Überlieferung von Menschen und nicht nach Christus. Sie ist eine Ausrichtung nach der Überlieferung von Menschen. Ich habe schon gesagt, Irrlehre ist menschenorientiert. Ein Mensch ersinnt sich die Lehre, unter Einfluss Satans oft, deshalb nennt Paulus sie auch Dämonenlehre in einem der Timotheusbriefe. Also sie ist eine Überlieferung von Menschen. Menschen haben es ersonnen
Sie haben richtig gesponnen. Und diese geben es weiter. Die Lehre von den Jehovas Zeugen ist von Menschen gesponnen. Von Russell, Rutherford und anderen, die heute in New York sitzen und dort spinnen. Ja. Und dann wird das weitergereicht und die Leute müssen spuren. Und die sind bereit zu spuren. Und die schreiben an die Watchtower-Zentrale und sagen, bitte geben Sie uns Auskunft, wir sind bereit zu gehorchen. Ja? Ich habe die Briefe gelesen. Wo habe ich sie gesehen? In einem Buch, geschrieben von jemandem, der zur Zentrale gehörte und sie verlassen hat, weil mit der Zeit sein Gewissen verletzt wurde, weil er nicht mehr mit einem guten Gewissen dabei sein konnte. Mit der Zeit, er war von klein auf dabei gewesen, seine Eltern waren Jehovas Zeugen. Er war einer des inneren Kerns von wenigen Männern, die die ganze weltweite Bewegung bestimmt haben. Und er erzählt, wie leichtsinnig das manchmal geschieht. Und da druckt er Briefe ab, die Menschen ihnen geschrieben haben. Da kam dann bald, wie Göring sagen, der in Nürnberg, als er dort nach dem Krieg Gefangener war, sagte, dass, ich denke es war Göring, dass so viel Vertrauen so schlecht verwaltet hätte werden können. Ja? Sie als Führung hatten so viel deutsches Vertrauen, so viel Loyalität, so viel Treue, so schlecht verwaltet. Das sah man jetzt. Und jetzt war es zu spät. Ja? Menschen ersinnen es und führen Tausende irre. Überlieferung von Menschen. Das Zweite, die falsche Ausrichtung, die Paulus hier angibt, nach den elementaren Dingen der Welt. Das ist etwas schwierig. Da müsste man sich etwas Zeit nehmen. Vielleicht kann ich kurz dieses sagen. Eigentlich müssen wir es lassen. Es führt ein bisschen zu weit. Lesen Sie vielleicht als kleine Hausaufgabe die erste Hälfte des vierten Kapitels des Galaterbriefes, bis etwa vielleicht Vers 10 oder 11, da denke ich. Galater 4, Verse 1 bis vielleicht 10, 11, 12, da in der Gegend, ich weiß nicht wie weit. Da ist von elementaren Dingen die Rede. Und machen Sie sich einmal einige Gedanken darüber. Und da ist ein Vergleich zwischen elementaren Dingen des Heidentums und des Judentums. Und wenn Sie das gelesen haben, dann kann ich das morgen versuchen zu erklären. Denn es hat mit Irrlehre zu tun.